Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Wir wollen den USA künftig Bankdaten liefern, beschließt der Ständerat und sagt Ja zum FATCA-Abkommen. Die Stimmen aus dem Bundeshaus und das Fitnesstraining der Banken. Wir wollen Frieden, sagen die meisten in Somalia.
Während die große Masse der somalischen Bevölkerung glücklich darüber ist, dass endlich Frieden herrscht in der Hauptstadt und das eben auch ausstrahlen kann, gibt es eben eine Klasse der Warlords und der Clanführer, die auf einmal ihre Fälle davon schwimmen sehen.
Das Gespräch mit dem Experten, der vor kurzem in Somalia war. Und?
Eine Schriftstellerin ist keine Hausfrau, die Bücher schreibt, sondern ein Mensch, dessen Dasein vom Schreiben beherrscht wird.
Laure Wies zitierte Simone de Beauvoir und beschrieb damit auch sich selbst, das Porträt zum 100. Geburtstag. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fellinger. Schweizer Banken und ihre schwierige Beziehung zu den USA, das war auch heute wieder Thema im Parlament. Allerdings ging es nun nicht mehr um die Bewältigung der Vergangenheit, wie gestern bei der Lex USA, sondern um die Zukunft. Mit FATCA sollen vom nächsten Jahr an Bankdaten amerikanischer Kunden in die USA fließen. Und zwar im großen Stil. Dazu hat der Ständerat murrend, aber deutlich Ja gesagt. Elisabeth Pestalozzi.
Keiner der Ständerätinnen und Ständeräte hatte Freude an FATCA, dem Abkommen, das die Schweizer Banken in Zukunft verpflichtet, die Daten ihrer US-Kunden den amerikanischen Steuerbehörden zu übermitteln. Lautstark dagegen wehrte sich jedoch bloß der parteilose Thomas Minder.
Wir dürfen uns nicht erpressen lassen. Das gilt auch für diese Vorlage. Oder steht bald die amerikanische Flagge neben der schweizerischen in diesem Raum?
Doch Konrad Graber von der CVP mahnte zur Vernunft.
Auch wenn uns im Nacken die Haare zu Berg stehen, müssen wir feststellen, dass es sich auch hier um eine Take-it-or-leave-it-Situation oder gut Deutsch Vogelfriss- oder Verdirb-Situation handelt.
Denn ohne FATCA würden Schweizer Finanzinstitute vom wichtigen US-Markt abgeschnitten. Damit sei die Schweiz allerdings nicht alleine, tröstete Alex Kuprecht von der SVP seine Kolleginnen und Kollegen.
In diesem Schiff der herrschenden Ohnmacht befinden sich alle Staaten auf dieser Welt, ob sie das wollen oder sich dagegen auflehnen.
Die Schweiz hätte immerhin die bessere von zwei FATCA-Varianten wählen können. Nicht den reinen automatischen Informationsaustausch, sondern eine abgeschwächte Form, bei der es die Zustimmung jedes einzelnen Kontoinhabers braucht, bevor seine Daten in die USA gehen. Vertreter der SP votierten für eine gänzliche Aufhebung des Bankgeheimnisses. Doch trotz der vielen kritischen Voten nahm der Ständerat das FATCA-Abkommen schließlich mit 34 zu 3 Stimmen an.
Wieso FATCA es trotz allen Murrens einfacher hat als die Lex USA und wie sich Banken auf die Datenlieferung einstellen, Sie hören es hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Silvan Fischer.
Der Nationalrat ist gegen die Zuwanderungsinitiative der SVP. Er hat sie mit 128 zu 49 Stimmen deutlich abgelehnt. Die Initiative mit dem Namen «Gegen Masseneinwanderung» verlangt, dass die Schweiz die Zuwanderung mit Höchstzahlen und Kontingenten steuert. Verträge mit der EU über den freien Personenverkehr müssten deshalb neu ausgehandelt werden. In der Debatte stellten SVP-Vertreter die Einwanderung als Grund für überfüllte Züge, Wohnungsmangel und Kriminalität dar. Die Gegner der Vorlage befürchteten schwere Schäden für die Wirtschaft und eine Isolation der Schweiz in Europa. Auch eine andere Initiative der SVP stieß auf Widerstand. Der Ständerat stellte sich gegen die Familieninitiative. Die Vorlage verlangt, dass auch Familien, die ihre Kinder selbst betreuen, Steuerabzüge machen können. Der Ständerat lehnte auch den Antrag der CVP ab, einen direkten Gegenvorschlag auszuarbeiten. Der Nationalrat hatte sich bereits in der Frühjahrssession gegen die Familieninitiative ausgesprochen. Die Schweizerische Nationalbank SNB hält an ihrer Nullzinspolitik fest. Sie belässt das Zielband für den Leitzins bei 0 bis 0,25 Prozent, wie sie mitteilt. Zudem bleibt der Mindestkurs für den Euro bei 1,20 Franken. Dieser gilt seit September 2011. Weiter zeigt sich die Schweizerische Nationalbank besorgt über die Lage auf dem Immobilienmarkt. Die SNB befürchtet, dass vor allem Banken, die auf das Inland konzentriert seien, bei der Vergabe von Hypotheken zu große Risiken eingehen könnten. Schweizer Unternehmen haben im Mai erneut weniger Waren ins Ausland verkauft. Die Exporte betrugen insgesamt 17,4 Milliarden Franken, wie die Zahlen der eidgenössischen Zollverwaltung zeigen. Betroffen vom Rückgang sind alle wichtigen Schweizer Exportbranchen, das heisst die Pharma, die Maschinen- und Elektronik sowie die Uhrenbranche. Der Schweizer Presserat rügt die Weltwoche. Grund ist ein Artikel des Wochenmagazins über den Chefredakteur des Tagesanzeigers, Rees Strehle. Hier sei die Weltwoche zu weit gegangen, schreibt der Presserat. Strehle sei zu Unrecht vorgeworfen worden, vor Jahrzehnten Mitwisser und Unterstützer von linker politischer Gewalt gewesen zu sein. Dafür habe die Weltwoche keine Fakten präsentieren können. Auch rechtfertige es das öffentliche Interesse an Strehle nicht, 30-jährige Polizeifotos zu veröffentlichen. In den Steuerstreit zwischen der Schweiz und Italien kommt Bewegung. Italiens Regierungschef Letta sagte vor den Medien, er wolle rasch mit der Schweiz ein positives und vorteilhaftes Steuerabkommen abschließen. Die Schweiz verhandelt mit Italien bereits über Abgeltungssteuern. Dieses Abkommen soll regeln, was mit unversteuerten Geldern von italienischen Bankkunden auf Schweizer Konten passiert. Dem US-Internetkonzern Google drohen in mehreren EU-Ländern Strafzahlungen in Millionenhöhe. Google wird vorgeworfen, den Datenschutz zu verletzen. Die Datenschützer stören sich vor allem daran, dass Google Daten aus verschiedenen Diensten verknüpft, Suchdaten mit YouTube-Nutzerdaten und solchen des Google-Mail-Dienstes Gmail. Frankreich stellt Google nun ein Ultimatum von 3 Monaten. Bis dann müssten Google-Nutzer transparenter informiert werden, wie ihre Daten verwendet würden. Und sie müssen die Möglichkeit erhalten, ihre Daten zu schützen. Knapp 3 Wochen nach seiner Ernennung hat der palästinensische Ministerpräsident Hamdallah seinen Rücktritt eingereicht. Der Grund für den Schritt sei ein Streit über seine Machtbefugnisse, berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Unklar ist, ob Präsident Mahmoud Abbas das Rücktrittsgesuch akzeptieren wird. In Syrien sind die Stätten des Weltkulturerbes bedroht. Die UNESCO hat in ihrer Jahrestagung sämtliche 6 Anlagen Syriens in die rote Liste des bedrohten Welterbes aufgenommen. Die Stätten könnten wegen des Bürgerkriegs nicht mehr hinreichend geschützt werden. Es handelt sich unter anderem um die historischen Zentren von Aleppo, Damaskus und Bosra sowie die alten Dörfer im Norden Syriens. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.496 Punkten, ein Minus von 3,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.915 Punkten, ein Minus von 1,3%. Der Euro wird zu 1,2290 Franken gehandelt und der Dollar zu 93,10 Rappen. Das Wetter. Am Abend gibt es in der ganzen Schweiz teils heftige Gewitter. Morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt. Vor allem an den Bergen und im Osten gibt es noch einige Schauer. Die Höchsttemperaturen im Norden um 22, im Süden 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Banker und ihr Krampf vor dem Datenliefern.
Wenn Sie ein 450-seitiges, englisch geschriebenes, in sehr technischen Begriffen von amerikanischem Recht ausgedrücktes Gesetz vor sich haben,
dann haben Sie richtig viel zu tun, wie sich Banken FATCA fit trimmen. Hollande und sein Krampf mit der Rentenreform.
Il y a deux outils principaux. Il y a le marteau et l'enclume. Et entre le marteau et l'enclume, il y a à la fois les salariés et à la fois les retraités.
Arbeitnehmer und Pensionierte kommen zwischen Hammer und Amboss, klagt der Gewerkschafter. Dann, wieso unser Experte am westlichen Rezept für Somalia zweifelt. Wieso der Presserat die Weltwoche rüffelt. Wieso Evelyn Widmer-Schlumpf sich für eine Ziege hält.
Sie hat sich mal als Steingeist bezeichnet. Sie hat genau die Stärken, die eben Steingeißen haben.
Sagt der BDP-Präsident über seine Bundesrätin. Wir fragen auch nach den Schwächen. Und wir porträtieren Lore Wies, die wie kaum eine andere den Schweizer Journalismus geprägt hat. Echo der Zeit. Der Ständerat hat also deutlich Ja gesagt zum FATCA-Abkommen, das in Zukunft die Lieferung von Bankdaten nach Washington ermöglichen soll. Und das am Tag, nachdem der Nationalrat die Lex USA, ein ähnliches Gesetz für die Vergangenheit, Bach abgeschickt hat. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Wieso ist FATCA so viel weniger umstritten als die Lex USA?
Eigentlich ist FATCA genauso umstritten wie die Lex USA. Der wesentliche Unterschied aber liegt darin, dass die USA FATCA allen Finanzplätzen auf dieser Welt aufzwingen. Da hat sich im Ständerat die Einsicht durchgesetzt, dass die Schweiz gar nicht anders kann, als mitzumachen. Allerdings doch mit sehr lauten Zähneknirschen. Man hat es bis auf den Bundesplatz hinaus gehört. Bei der Lex USA, da gehen viele davon aus, dass es auch ohne ein neues Gesetz möglich ist, die Forderungen der USA zu erfüllen und Daten aus der Vergangenheit zu liefern. Der Bundesrat nicht, das Parlament soll es richten, finden Sie.
Einzelne Linke wollten die Vorlage zurückweisen. Sie wollten stattdessen den automatischen Informationsaustausch. Aber bringt FATCA nicht praktisch diesen automatischen Informationsaustausch?
Also betroffene Staaten können wählen zwischen zwei Modellen. Modell 1 wäre der automatische Informationsaustausch in der reinsten Form. Bei Modell 2, und dafür hat sich ja die Schweiz entschieden, ist ein Umweg eingebaut. Bei Kunden, die nicht ausdrücklich eine Bewilligung geben, fließen die Daten erst, wenn die US-Behörden ein Gesuch in der Schweiz einreichen. Letztlich kriegen die USA auf diesem Weg aber trotzdem, was sie wollen. Es ist einfach ein bisschen mühsamer und dauert etwas länger.
Also fast ein automatischer Informationsaustausch mit den USA. Gleichzeitig hat sich der Bundesrat letzte Woche gegen einen solchen Austausch mit der EU ausgesprochen. Das wird Brüssel kaum hinnehmen.
Ja, wenn die Schweiz FATCA akzeptiert, wird der Druck der EU natürlich massiv steigen. Die gleiche Dynamik ist ja auch innerhalb der EU in Gang gekommen. Österreich und Luxemburg, die sich dem FATCA-Diktat ebenfalls haben beugen müssen, sind nicht darum herumgekommen, auch ihren Widerstand gegen den automatischen Informationsaustausch in der EU aufzugeben. Es ist ein bisschen wie bei einem Dominospiel. Die USA haben den ersten Stein angestoßen, Österreich und Luxemburg sind umgefallen. Damit dürfte der automatische Informationsaustausch in der EU zum Standard werden. Und das trifft dann auch die Schweiz, bis das internationale Bankgeheimnis flach liegt.
Der Ständerat hat ja auch zur Lex USA ja gesagt. Der Nationalrat hat sie gestern dann zu Fall gebracht. Droht FATCA nun dasselbe Schicksal?
Nein, das glaube ich nicht. Der Nationalrat wird FATCA, vorsichtig in der Herbstsession ist das, ebenfalls gutheißen, weil er gar nicht anders kann. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn im Herbst im Parlament auch wieder über die Lieferung von Bankdaten aus der Vergangenheit in die USA gesprochen würde. Sobald die Vereinigten Staaten nämlich ihre Drohung wahrmachen und Schweizer Banken, zum Beispiel die Basler Kantonalbank, einklagen, dann könnte auch bei dieser Frage ziemlich rasch einmal ein Meinungsumschwung stattfinden.
Die Einschätzung aus dem Bundeshaus von Philipp Burkhardt. Besten Dank. Die Banken warten nicht auf den Entscheid des Nationalrats. Sie sind bereits dabei, sich auf FATCA einzurichten. Und zwar auch Banken, die vor allem im Inland tätig sind, wie zum Beispiel die Raiffeisenbank. Wie sie sich vorbereitet, weiß Jan Baumann.
Schon nächstes Jahr wird FATCA zur Realität. Ab dann müssen die Schweizer Banken über ihre Beziehungen zu US-Kunden direkt nach Washington rapportieren. Diesen Zwang kann sich auch eine aufs Inland ausgerichtete Bank wie die Raiffeisengruppe nicht entziehen. Selbst wenn das Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz gegen den Strich geht.
Selbstverständlich hat uns das Diktat der USA auch überrascht und entsprechend müssen auch wir uns natürlich diesen Bestimmungen anschließen.
Und das ist alles andere als einfach. Raiffeisen-Chefjurist Roland Schaub weiß das nur zu genau. Denn er bereitet mit seinem Team die Bank auf die praktische Umsetzung von FATCA vor.
Man sieht den Aufwand, den wir im Moment hier im Projekt betreiben. Dieses Projekt wird bei Raiffeisen Schweiz umgesetzt für die ganze Gruppe. Und da sind wir seit rund 2 Jahren daran, eben mit einem Team von am Anfang vielleicht 5 Personen, jetzt 20 bis 30 Personen, das umzusetzen.
Mit FATCA stoße Raiffeisen in eine neue Dimension vor. Mindestens 4 bis 6 Millionen Franken kostet das Projekt allein die Zentrale des Konzerns.
Wenn Sie ein 450-seitiges, englisch geschriebenes, in sehr technischen Begriffen von amerikanischem Recht ausgedrücktes Gesetz vor sich haben, das Sie dann umsetzen müssen, das ist sicher ein neues Element.
Neu, kompliziert und fremd wirke das Monstergesetz FATCA auf hiesige Banker. Nur schon herauszufinden, wer nach amerikanischem Recht als US-Person gilt und deshalb in den USA Steuern zahlen muss, erfordert eine Menge Arbeit, sagt Chefjurist Schaub.
Ganz konkret ging es dann darum, auf der Informatikseite die Prozesse neu zu gestalten, wie man US-Kunden, Amerikaner überhaupt entdecken kann. Weil eine Vorgabe ist ja, dass man wissen muss, wer sind Amerikaner und die dann eben auch rapportieren muss. Und dazu haben wir die entsprechenden Systeme und Prozesse angepasst.
Doch selbst noch so große Informatikanstrengungen genügen nicht. Um alle Kunden zu erkennen, die in den USA steuerpflichtig sind, müssen die Banker akribisch nachforschen.
Auch einen Kunden, der auf den ersten Blick eben nicht als Amerikaner erscheint, dass man auch diese Kunden fragen muss, gibt es in ihrer Vergangenheit irgendwie einen Bezug zu den USA?
Beispielsweise Schweizer, die längere Zeit in den USA gelebt haben. Nicht nur Raiffeisen müht sich ab mit FATCA. Keine Schweizer Bank kann die Forderungen der Amerikaner einfach so ignorieren. Immerhin gibt es dank des Abkommens, das der Ständerat heute gut geheißen hat, gewisse Erleichterungen. Zum Beispiel für Lokalbanken, die nur ganz, ganz wenige US-Kunden haben. Doch jede Bank, die das Vermögensverwaltungsgeschäft betreibt, muss FATCA voll umsetzen. Das bestätigt Bankenexperte Hans-Joachim Jäger vom Beratungsunternehmen Ernst & Young.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass eine Bank nicht mitmachen möchte, denn jede Bank, die in der Schweiz irgendwo Vermögensverwaltungsleistungen erbringen möchte, kann sich nicht erlauben, auf den US-Markt als Anlagemarkt grundsätzlich zu verzichten.
Als weltweit wichtigstes Vermögensverwaltungszentrum steht darum der ganze Finanzplatz Schweiz in der Pflicht.
Das kostet insgesamt, denke ich, Hunderte von Millionen, ja.
Ein Zurück gebe es nicht. Denn realistisch betrachtet sei FATCA nur eine Etappe auf dem Weg zum Austausch von Bankkundendaten mit allen ausländischen Staaten.
Das ist immer nach dem gleichen Strickmuster. Ich muss einen Kunden identifizieren und wenn ich ihn als Kunde identifiziert habe, dann muss ich entweder in das Heimatland eine Meldung absetzen oder allenfalls ersatzweise einen Abzug vornehmen. Aber das Strickmuster ist immer dasselbe.
So gesehen gibt FATCA einen Vorgeschmack darauf, was den Schweizer Banken an Arbeit und Aufwand bevorstehen könnte. Und zwar dann, wenn die EU mit der Schweiz über die Einführung des automatischen Informationsaustausches verhandeln will.
Das Rentenalter in Frankreich zu senken, das war eines der Versprechen, mit denen François Hollande Präsident geworden ist. Doch nun muss auch er von einem Franzosen verlangen, länger zu arbeiten. Ansonsten droht das Rentensystem zu kollabieren. Um seine Kehrtwende besser zu kaschieren, berief der Präsident einen runden Tisch der Sozialpartner ein. Hollande hofft auf Konsens und wird wohl Streit ernten. Aus Paris, Rudi Meder.
Der Handlungsbedarf ist gewaltig. 2020 wird die französische Altersversicherung ein Defizit von 20 Milliarden Euro schreiben. Da Präsident Hollande als eine seiner ersten Amtshandlungen das minimale Rentenalter gesenkt hat, kann er es nun nicht einfach wieder erhöhen, ohne das Gesicht zu verlieren. Was also tun? Er verpackt die Sache neu. Gleicher Inhalt, andere Etikette. Statt das Rentenalter zu erhöhen, soll die Zahl der erforderlichen Beitrittsjahre steigen. So schlagen Hollandes Experten vor, Arbeitnehmer sollen künftig 44 Jahre lang Beiträge zahlen, bevor sie in Pension gehen können. Diese Reform geht in Tat und Wahrheit noch viel weiter als das, was sein Vorgänger Nicolas Sarkozy vorhatte und was Hollande wortgewaltig rückgängig machte. Vielen Sozialisten stehen ob der neuen Vorschläge die Haare zu Berg. Der Pariser Abgeordnete Pascal Cherki.
Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'on va donner le sentiment, nous gauche, de faire ce que la droite n'a pas osé faire jusqu'à présent. Vous rendez compte de l'effet déflagrateur sur le point de vue politique?
Wir Linken schlagen eine Reform vor, wie sie die Rechte nicht wagte. Sind Sie sich bewusst, was für einen verheerenden politischen Effekt das hat? 44 Beitragsjahre, das bedeutet, dass Studierende, die mit 26 ins Erwerbsleben eintreten, bis 70 arbeiten müssen, bis sie in Pension gehen können. Auch Thierry Le Pen, Generalsekretär der Gewerkschaft CGT, will von dieser Reform nichts wissen. Die Sanierung werde einmal mehr auf dem Buckel der Arbeitnehmer und der Pensionierten ausgetragen.
Il y a deux outils principaux, il y a le marteau et l'enclume. Et entre le marteau et l'enclume, il y a à la fois les salariés et à la fois les retraités.
Die Arbeitnehmer und die Pensionierten geraten zwischen Hammer und Amboss. Die Gewerkschaften fordern, der Staat solle mit Ausbildungsprogrammen den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit verstärken. Das bringe mehr Geld und sei effizienter. Auch die Arbeitgeber protestieren und wehren sich dagegen, dass die Versicherungsbeiträge erhöht werden sollen, zu Lasten von Arbeitnehmern und Unternehmen. Laurence Parisot, Präsidentin des Arbeitgeberverbandes, schließt dies kategorisch aus.
Et des pistes qui passent notamment par une hausse de cotisation sur les entreprises et sur les actifs. C'est tout simplement inenvisageable.
Dies sei schlicht undenkbar. Es gelte, die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Unternehmen zu stärken, nicht durch neue Abgaben zu verschlechtern. Es sei, wie wenn Hollands Experten die Klagen der Industrie nicht gehört hätten. Weiteren Ärger verspricht die Absicht, den Beamten gewisse Privilegien bei der Berechnung der Rente gegenüber der Privatwirtschaft zu streichen. So findet diese Sozialkonferenz in einem sehr angespannten Klima statt. Die Sozialpartner werden sich nicht so schnell einigen können. Aber auch mit seinem Vorgehen eckt Hollande immer mehr an. Früher wurde die Konsenssuche am runden Tisch gelobt und als wohltuenden Gegensatz zu Sarkozys Hauruck-Politik empfunden. Doch inzwischen wird der Vorwurf laut, Hollande verstecke sich hinter großen Konferenzen und schönen Worten, während die publik gemachten Vorschläge des Expertenberichts die Bevölkerung verunsicherten. Viele Franzosen, die zusehen müssen, wie die Kaufkraft ihres Lohns immer mehr schwindet, möchten wissen, woran sie sind. Entscheiden will François Hollande nach den Sommerferien. Ein heißer Herbst steht ihm bevor. Die Gewerkschaften kündigen bereits jetzt große Demonstrationen an.
Rudi Mäder aus Paris. Es ist 18.21 Uhr. Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF und hier geht es weiter mit Evelyn Widmer-Schlumpf und ihrem harten Kopf, Roger Köppel und seinem Fauxpas sowie Lore Wies und ihrem Pioniergeist. Zuerst aber Somalia. Gestern um die Mittagszeit explodierte vor einem Gebäude der UNO in der Hauptstadt Mogadischu ein Lastwagen. 7 Bewaffnete stürmten das Gelände. Am Ende waren 18 Menschen tot und mindestens ebenso viele verletzt. Der Anschlag geht aufs Konto der islamistischen Al-Shabaab-Miliz. Diese hatte das Land während Jahren ins Chaos gestürzt, bis sie 2011 weitgehend aus Mogadischu vertrieben wurde. Ich habe mit Marc Engelhardt darüber gesprochen. Er hat jahrelang aus Afrika berichtet, ein Buch über Somalia geschrieben und war vor kurzem wieder dort. Ich habe ihn gefragt, wird die Al-Shabaab-Miliz wieder stärker?
Ja, die Al-Shabaab-Miliz war ja die ganze Zeit stark, aber im Untergrund. Also ich glaube, es zeigt sich jetzt an diesem Anschlag, dass die Shabaab eben nicht besiegt worden ist, sondern dass sie sich zurückgezogen hat, vor allem vor den afrikanischen Friedenstruppen, die in Mogadischu stationiert sind. Sie hat ja aber damals auch angekündigt, als sie das gemacht hat, vor gut anderthalb Jahren, dass sie wiederkommen wird und dass sie nach wie vor in der Lage ist, die Regierung zu verunsichern und womöglich auch zu stürzen. Und das will sie jetzt beweisen, glaube ich. Es ist nun einfach so, die Shabaab hat sich ruhig gehalten eine ganze Zeit und hat darauf gewartet, dass die neue Regierung von Präsident Hassan Sheikh Mohammed eben Entscheidungen trifft und damit zwangsläufig natürlich auch Unzufriedenheit entsteht bei manchen, vor allem bei einigen mächtigen Warlords. Und die versucht die Shabaab jetzt praktisch auf ihre Seite zu ziehen und zu sagen, wir sind immer noch da als Alternative. Und dieser Anschlag auf das UNO-Gelände gestern, das ist, glaube ich, der Auftakt gewesen für eine Zeit der Unruhe dann jetzt auch wieder in Mogadischu.
Wenn Sie sagen, die haben sich lange im Untergrund gehalten, wieso kommen sie gerade jetzt wieder hoch?
Ja, das hat tatsächlich mit der aktuellen Situation zu tun. Also wir haben jetzt seit fast einem Jahr in Mogadischu eine international anerkannte Regierung, die gewählt worden ist von einem großen Gremium. Und diese Regierung, die bekommt viel Unterstützung aus dem Ausland, auch viel finanzielle Unterstützung, damit in Mogadischu halt tatsächlich auch sichtbar wird, eben die Vorteile, die man jetzt hat von dieser Friedenssituation und von der neuen Regierung. Das Problem ist, dass es halt viele Leute gibt, die nicht davon profitieren direkt, also Warlords vor allem in den entlegeneren Gebieten von Somalia. Die sehen halt jetzt, dass unheimlich viele Ressourcen nach Mogadischu fließen und fragen sich, wieso kriegen wir eigentlich nichts ab? Und das ist genau das, worauf die Shabaab gesetzt und gehofft hat, dass sie halt jetzt diese Gruppen einfangen kann und sagen kann, wir gemeinsam gegen diese Regierung. Und das könnte Somalia tatsächlich in einen neuen Bürgerkrieg stürzen.
Und wieso fließt denn nicht mehr in diese entlegenen Gebiete?
Ja, das ist eine schwierige Sache. Also der Westen hat tatsächlich sehr lange auf diesen Prozess gesetzt, eine Regierung in Mogadischu zu installieren. Es gab ja 14 Übergangsregierungen in den letzten 20 Jahren des Bürgerkriegs. Und man hat immer wieder versucht, von Seiten der UN und der internationalen Gemeinschaft eine Regierung, eine Zentralregierung für Somalia zu finden und dann eben auch zu unterstützen. Und das hat man jetzt gerade geschafft. Das heißt, da geht sozusagen ein Wunsch der internationalen Gemeinschaft in Erfüllung. Für Somalia ist recht fraglich, ob das eigentlich die beste Lösung ist. Denn Somalia hat eigentlich keine Tradition von Zentralregierungen, sondern hat viele kleine Gruppen, die dann Clan-Gruppen genannt werden. Und die haben eher eine dezentrale Struktur immer gehabt. Und so gibt es halt in Somalia auch viele, die sagen, eigentlich müsste sich das in einer staatlichen Struktur dann wieder abbilden.
Die vielen verhalten positiven Berichte, die man in den letzten Monaten aus Somalia hören und lesen konnte, die beschränken sich eigentlich nur auf Mogadischu.
Also es ist so, tatsächlich gibt es viele positive Entwicklungen, das muss man ganz deutlich sagen. Also in Mogadischu, da gibt es einen regelrechten Boom. Das liegt unter anderem auch daran, dass jetzt viele Somalis aus dem Exil zurückkommen, also viele junge Leute auch, Leute mit guter Ausbildung, Leute mit Kapital und Leute mit dem Wunsch, eben in Mogadischu jetzt auch wirklich etwas aufzubauen, sei es ein Hotel, sei es ein Unternehmen, sei es ein Restaurant. Und davon profitiert ganz Somalia. Und das ist also schon ein unheimlicher Wert. Das Problem ist aber, während die große Masse der somalischen Bevölkerung glücklich darüber ist, dass endlich Frieden herrscht in der Hauptstadt und das eben auch ausstrahlen kann, gibt es eben eine Klasse der Mächtigen, der Warlords und der Clanführer, die auf einmal ihre Fälle davon schwimmen sehen. Also man muss das wirklich so sehen, das Gros der somalischen Bevölkerung ist glücklich damit, dass endlich Frieden herrscht. Aber diejenigen, die eben mehr wollen und die um ihren Einfluss fürchten und um ihre Macht, die sind durchaus in der Lage, diesen Frieden auch wieder in Frage zu stellen.
Viele positive Entwicklungen. Auf der einen Seite Warlords, die um ihre Pfründe sorgen, auf der anderen Seite. Wie sehen Sie die unmittelbare Zukunft Somalias? Denken Sie, das Land rutscht eher wieder ab in einen Bürgerkrieg oder es kommt auf die Beine?
Also das ist eine Frage, die wirklich schwer zu beantworten ist. Ich glaube, wenn die Regierung von Präsident Hassan Sheikh hingeht, offen Gespräche führt und auf eine dezentrale Struktur setzt, tatsächlich sagt, wir brauchen mehr Einfluss der Regionen im Land und die kriegen dann von uns auch mehr Ressourcen aus Mogadischu. Ich glaube, dann kann es mit Somalia tatsächlich weiter aufwärts gehen. Wenn man weiter darauf besteht, dass alle Macht in Mogadischu konzentriert sein muss, ich glaube, dann wird es tatsächlich die Gefahr eines Bürgerkrieges immer größer werden.
Marc Engelhardt ist Journalist und hat ein Buch über Somalia geschrieben. Die anderen 6 Bundesräte kamen in den letzten Wochen kaum vor. Alle Mikrofone, alle Scheinwerfer waren auf Evelyn Widmer-Schlumpf gerichtet. Heute wegen FATCA, Anfang Woche wegen des Besuchs von EU-Steuerkommissar Schemeta und 3 Wochen lang fast ununterbrochen wegen der Lex USA. Für dieses Gesetz hat sie unermüdlich gekämpft, gekrampft und gestern doch verloren. Dominik Meyer hat die Finanzministerin beobachtet in diesen strapaziösen Tagen.
Das Bild prägte diese Tage. Evelyn Widmer-Schlumpf unterwegs von ihrem Büro zu einer Sitzung im Bundeshaus, unter dem Arm ein dicker Stapel Akten, die Bundesgasse hinab und wieder hinauf, hin und wieder zurück. Die letzten 3 Wochen waren ein Sitzungsmarathon mit seinen eigenen Ritualen. Das kurze Statement vor der Sitzung.
Also ich bin immer zuversichtlich.
Und die paar Worte danach. Meist muss die Finanzministerin eine Niederlage in schöne Worte fassen.
Ja, das war ja zu erwarten. Also wenn SP, FDP und SVP, das ist ja ohnehin eine etwas sonderbare Konstellation, das kann ja nicht anders sein.
Über 40 Sitzungsstunden absolviert Widmer-Schlumpf im Namen der Lex USA. 2 bis tief in die Nacht. Ausnahmezustand. Die Bundesrätin wird belagert von uns Journalisten. Sie ist wie immer ruhig und überlegt. Sie spricht mit der Monotonie, die ihr eigen ist. Lange Sätze, kurze Pausen. Dann und wann meint man, ihr die Müdigkeit anzusehen, doch die Frau verkörpert helvetische Tugenden. Sie schuftet und sie krampft. In den stundenlangen Parlamentsdebatten zur Lex USA motiviert Evelyn Widmer-Schlumpf.
Wir haben die Möglichkeit, hier ein Problem zu lösen.
Sie warnt.
Es besteht eine echte Gefahr.
Und sie feiert einen Erfolg. Im Ständerat machen Abweichler von SP, FDP und SVP ein Ja möglich. Der Auftritt der Finanzministerin habe ihn überzeugt, sagt SP-Ständerat Hans Stöckli.
Ihre Aussagen waren sattelfest, schnörkellos. Ich war beeindruckt. Ich stelle mir immer die Frage, wie eine Person dieser Konstitution, kleiner Körper, großer Kopf, das schafft ohne Hänger.
Sie schafft's und der Ständerat sagt Ja zu Lex USA. Am Abend ihres Erfolges sieht man am Fernsehen eine andere Evelyn Widmer-Schlumpf. Eine fröhliche Bundesrätin auf Fraktionsausflug im Berner Oberland.
Also es ist mir wohler heute als in der Nacht vorher, aber ich habe auch sonst geschlafen, weil ich so wenig zu schlafen gekommen bin in der letzten Nacht, dass dann, wenn ich konnte schlafen, habe ich geschlafen. Aber es ist mir heute schon besser, ja, das ist so.
Es ist nur ein kurzes Durchschnaufen. Im Nationalrat stürzt die Lex USA ab. Die Finanzministerin schickt sich in die Niederlage. Man meint, Frust herauszuhören.
Kommen Sie da nicht in zwei Monaten und sagen, jetzt soll der Staat? Ich sage Ihnen, der Staat kann nicht und der Staat will auch nicht.
Toni Brunner, der SVP-Präsident, ist kein Freund der Bundesrätin. Er urteilt hart.
Etwas kopflos. Sie hat daran geglaubt, dass sie diese parlamentarischen Mehrheiten hinkriegen würde, ohne dass sie sich vorher zurückversichert hätte. Weder die Parteipräsidenten noch die Fraktionspräsidenten wurden in einem frühen Zeitpunkt mit einbezogen.
Und so wird Evelyn Wittmer-Schlumpf zerrieben zwischen links und rechts. Die BDP-Bundesrätin schafft es nicht, die Fronten aufzuweichen. Das sei eine Schwäche, sagt erstaunlich offen BDP-Präsident Martin Landolt.
Ihr Vertrauen wurde ja von vielen Leuten immer wieder missbraucht. Und dann muss man es verstehen, dass sie vielleicht nicht mehr den Mut aufbringt, Koalitionen zu suchen, mögliche Entscheidungsträger und Meinungsbildner einzubeziehen, weil das immer wieder missbraucht wurde, zu Indiskretionen geführt hat und dann hört man halt irgendwann damit auf.
Nur die CVP, die kleinen Grünliberalen und die eigene Kleinpartei, die BDP, halten zu ihr. Im Nationalrat kann Evelyn Wittmer-Schlumpf keine breiteren Allianzen zimmern. Martin Landolt sagt, vielleicht sei seine Bundesrätin manchmal zu wenig politisch und etwas zu sachlich.
Sachlich bis zur Schmerzgrenze, das ist sie. Es würde nie liegen, irgendwo etwas von der verkäuferischen Seite anpacken zu müssen. Würde möglicherweise manchmal helfen, aber es wäre dann nicht mehr sie. Sie hat sich mal als Steingeist bezeichnet, im Sinne von Hartnäckigkeit, gewohnt von den Widrigkeiten der Bündner Gebirgslandschaft. An dieses Bild denke ich oft.
Eine zähe Steingeist, umgeben von Wölfen.
Dominik Meyer mit zoologischen Betrachtungen aus dem Bundeshaus. Der TAGI-Chefredaktor und die Terroristen. Diese Schlagzeile stand auf der Titelseite der Weltwoche vom 7. Februar. Dazu 30 Jahre alte Polizeifotos von Ries Strehle, dem Chef des Tagesanzeigers. In zwei ausführlichen Artikeln schrieb die Weltwoche über, Zitat, die irritierende Nähe des Journalisten Ries Strehle zu Bombenlegern und linken Extremisten. Strehle beschwerte sich beim Schweizer Presserat und erhielt weitgehend recht. Klaus Bonanomi.
Hier die Weltwoche. Und der Chefredaktor und Verleger Roger Köppel, ein rechtsliberales und staatskritisches Wochenmagazin, das hartnäckig recherchiert und Unangenehmes ans Tageslicht bringt, wie etwa die Devisenspekulationen des ehemaligen Nationalbankchefs Hildebrand, das schonungslos und oftmals polemisch zuschlägt, mit einer Bildergalerie auf dem Titelblatt vor allzu linken Uniprofessoren warnt oder in der neuesten Ausgabe Politiker aller Couleur an den Pranger stellt, die sich für die Lex USA eingesetzt hatten. Und da der Tagesanzeiger, die größte Schweizer Abonnementszeitung, eher links der Mitte positioniert, mit Ries Strehle an der Spitze, einem der einflussreichsten Schweizer Journalisten. Und dieser soll in seinen jungen Jahren ein Sympathisant von linksextremen Gewalttätern gewesen sein. Mit dieser These sorgte die Weltwoche im Februar für großes Aufsehen. Doch nun rügt der Schweizer Presserat diese Publikation. Vizepräsident Max Drossmann.
Die Weltwoche durfte sicher über die politische Vergangenheit von Ries Strehle, dem Chefredaktor einer großen, wichtigen, meinungsbildenden Tageszeitung, durfte sie sicher berichten. Sie durfte das auch kritisch beleuchten. Aber sie darf nicht, ohne das durch Fakten zu belegen, Ries Strehle in die Nähe von Gewalttätern und sogar von Terroristen rücken.
Die schweren Vorwürfe an Ries Strehle seien konstruiert und nicht durch Fakten gestützt. Somit habe die Weltwoche die Wahrheitspflicht verletzt, sagt Presseratsvize Trossmann und kritisiert noch einen weiteren Punkt.
Was wir auch nicht in Ordnung finden, weil es Strehles Privatsphäre verletzt, zwei fast 30-jährige Polizeifotos zu veröffentlichen. Das ist durch das öffentliche Interesse, das durchaus an Strehles politischer Vergangenheit bestehen mag, nicht gerechtfertigt.
Die Weltwoche ihrerseits bleibt bei ihrer Darstellung, wie Verleger und Chefredaktor Roger Köppel sagt. Die Polemik dürfte also weitergehen. Denn der Presserat, das Selbstkontrollorgan der Medienbranche, ist kein Gericht. Er kann keine Sanktion verhängen, sondern nur an die Verleger appellieren, seine Stellungnahmen abzudrucken. was diese nicht immer tun. Roger Köppel jedenfalls gedenkt die Rüge an seine Adresse in seinem Blatt nicht zu veröffentlichen.
Als Verleger liegt meine Verantwortung darin, selber darüber zu entscheiden, was in der Weltwoche welche Artikel erscheinen, welche nicht. Wir sind sehr offen auch für kritische Artikel. Wir sind bereit, jeder, der bei uns auch einmal kritisch betrachtet wird, auch ein Journalist, kann seine Seite darstellen, kann Erwiderungen, wir drucken alles in größter Länge. Aber ich lasse mir sicher nicht diktieren, was ich abdrucke.
Auf der anderen Seite sagt Res Strehle auf Anfrage, er sei befriedigt von der Stellungnahme des Presserats. Für ihn sei die Sache damit erledigt.
Lore Wies war eine Ausnahmeerscheinung. Schon in den 50er Jahren, als das noch ungewöhnlich war, arbeitete die alleinerziehende Mutter als Journalistin. Später schrieb sie Mediengeschichte. Sie entwickelte fürs Fernsehen das Magazin der Frau und war 1970 Mitbegründerin des damals sehr kritischen Tagesanzeigers-Magazins. Heute wäre die Pionierin des Schweizer Journalismus 100 Jahre alt geworden. Der Beitrag von Kulturredaktorin Karin Salm.
Lore Wies war eine großgewachsene, streng wirkende Frau. Eine, die genau hinschaute und nachfragte, die offen und herzlich war. Im Schreiben, so Lore Wies, habe sie ihr Metier gefunden.
Schreiben ist schon eine wunderbare Sache, um sich mit der Welt abzugeben.
Schreibend hat Lore Wies der Gesellschaft ein Berufsleben lang auf den Zahn gefühlt und sie gespiegelt. Als 75-jährige Schriftstellerin legt sie 1988 in einer Radiokolumne dar, warum die Schweiz bis 1971 für schreibende Frauen ein beinhartes Pflaster war.
Und es ist eine Tatsache, dass erst nach diesem Jahr der Mündigkeit und erst nach dem als Jahr der Frau deklarierten 1975 Frauen sich vermehrt ans Schreiben und Publizieren wagten. Vorher waren wir ja nirgends zu Hause, waren durch nichts gerechtfertigt von außen, nicht einmal als Opposition. Wir waren stimmlos. Und zum Schreiben muss man seine Stimme erheben.
Lore Wies fährt fort und zitiert die 5 Jahre ältere französische Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir.
Eine Schriftstellerin ist keine Hausfrau, die Bücher schreibt, sondern ein Mensch, dessen Dasein vom Schreiben beherrscht wird. Dieses Leben ist ebenso viel wert wie ein anderes. Ein solcher Satz will gelernt sein und muss geübt werden.
Lore Wies übt. Sie kommt 1913 in einem gut situierten bürgerlichen Haushalt in Biel zur Welt. Sie sucht die Freiheit in der Heirat, um der Enge zu entfliehen. Sie lässt sich scheiden, weil ihr die Ehe zum Korsett wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckt sie endlich das Schreiben. Zuerst für den evangelischen Pressedienst, dann 1950 als Redaktorin der Frauenbeilage des konservativen Luzerner Tagblatts. Ausgerechnet, denn Lore Wies ist nicht nur geschieden, sondern hat auch einen außerehelichen Sohn. Den Namen des Kindsvaters, ein verheirateter Anwalt und LDU-Nationalrat aus St. Gallen, gibt sie nie preis. Ebenso wenig ihre langjährige Beziehung zu Karl Schmid, dem Rektor der ETH. Diese Konstellationen und der Kampf als alleinerziehende, berufstätige Mutter schärfen ihren Sinn für Frauenfragen. Früh thematisiert sie die rechtliche Situation der alleinerziehenden Mütter, entlarvt den Muttertag als Kitsch. Doch im Unterschied zu Iris von Rothen, die mit ihrem Buch «Frauen im Laufgitter» die ganze Schweiz in Aufruhr versetzt, sei Lore Wies diskret vorgegangen, sagt ihre Biografin Barbara Kopp.
Lore Wies musste schauen, dass sie als Redaktorin der Frauenbeilage tragbar war, aber sie hat sich immer wieder die Freiheit genommen und ihren Handlungsspielraum ausgenützt. Sie tat das mit Fadentiteln, sie tat das, indem sie schaute, wie die Mischung der Artikel auf den Zeitungsseiten ist.
Lore Wies war raffiniert und hat ein Gespür für Entwicklungen. Bereits nach 1958 lässt sie als Leiterin der Frauenfernsehsendung zwischen 6 und 7 zum Beispiel einen Mann kochen. Im neu gegründeten Tagesanzeigermagazin radikalisiert sich Lore Wies Feminismus. Auf dem Cover der ersten Ausgabe 1970 blickt uns eine Frau mit Helm an. Auf dem Helm steht «Make war, not love», der Kampfruf der amerikanischen Feministinnen.
Es war doch eigentlich kühn, dass man bei der ersten Nummer, dass ich so etwas Feministisches einbringen konnte. Und darunter «Frauen gegen Männer».
Was auf der Titelseite reißerisch daherkommt, breitet Lore Wies dann im Heftinnern sachlich aus. Es gehe nicht darum, ob die Amerikanerinnen recht hätten mit ihren Protestäußerungen, es ginge darum, Probleme zu lösen, denn die Frauenfrage sei völlig ungelöst. Lovis ging es um die Selbstentfaltung der Frau, sagt Barbara Kopp.
In diesem Sinne war Lovis zutiefst im Herzen eine Liberale. Es ging ihr um die Selbstentfaltung des Individuums. Und die Gleichberechtigung war dann daraus eine Konsequenz. Denn wenn die Frau sich selbst entfalten kann, verlangt das nach einem selbst entfalteten Partner.
Sagt Barbara Kopp, die eine Biografie über Lovis geschrieben hat, hier im Echo der Zeit. Verantwortlich war heute Marcel Jäcke, für die Nachrichten Afra Galati am Mikrofon Roman Villinger. Das Echo der Zeit gibt es noch einmal um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 unter SRF Musikwelle oder im Internet unter srf.ch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.